Eine kleine Ankündigung in eigener Sache. In diesem Jahr findet am 15. Mai der Deutsche Ingenieurtag des VDI in Düsseldorf statt. Gemeinsam mit euch diskutieren wir über Zukunftsthemen aus Mobilität, KI, Energie, Weiterbildung und Gesundheit. Einen Tag lang gibt es dazu jede Menge spannende Keynotes, Workshops und Paneldiskussionen. Meldet euch gerne an und diskutiert mit uns über den Technologiestandort Deutschland. Mehr Infos zum Event findet ihr in den Shownotes. Oder informiert euch direkt auf unserer Website und bei Social Media. Dort findet ihr alles zur Anmeldung und zum Programm. Wir freuen uns auf euch. Technik aufs Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute schauen wir auf unsere Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen. Ja, wie steht es eigentlich um die Vernetzung zwischen Unis und Wirtschaft? Welche Rolle spielt Start-up-Förderung? Und inwiefern helfen Hochschulen dabei, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken?
Antworten auf diese Frage sind zentral für den Zukunftsstandort und natürlich auch über NRW hinaus. Unser heutiger Gast ist die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes. Herzlich willkommen, Frau Brandes.
Ja, ganz herzlichen Dank. Schön, dass wir heute sprechen können.
Ja, dann geht's auch direkt schon mal los mit der Thematik. Nordrhein-Westfalen hat eine vielfältige und dynamische Hochschullandschaft. Was zeichnen denn die Universitäten und Fachhochschulen NRW besonders aus?
Der eine Punkt ist tatsächlich die schiere Größe des Wissenschaftssystems in Nordrhein-Westfalen. Also wir haben 78 Universitäten und Hochschulen, über 50 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Also es gibt nirgendwo auf so engem Raum so viele Forschungseinrichtungen wie in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen sind wir natürlich auch in vielen Bereichen europaweit führend oder teilweise sogar weltweit in der Spitze mit dabei. Das gilt natürlich vor allen Dingen für das Zukunftsthema schlechthin, künstliche Intelligenz. Aber das gilt natürlich auch für Quantentechnologie, für regenerative Energien, Krebsforschung, Forschung bei neurodegenerativen Erkrankungen. Also es gibt ganz viele Bereiche, in denen unsere Hochschulen auf internationalem Spitzenniveau mit dabei sind. Da sind wir natürlich sehr froh drüber. Und wir haben uns ja in Nordrhein-Westfalen vorgenommen, die erste klimaneutrale Industrieregion zu werden. Und dazu brauchen wir natürlich alles, was wir an Forschung und Wissenschaft in diesem Bereich nur kriegen können.
Gerade vor dem Hintergrund, dass es ja immer mehr technische Berufe auch gibt und immer mehr breitere Themen und das Angebot auch an der Universitäten immer größer wird, aber eben auch ein Markt da ist, der Fachkräfte nachfragt. Wie sehen Sie denn als Ministerin die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und der Wirtschaft in unserem Land?
Diese Zusammenarbeit ist mir persönlich extrem wichtig, weil ich selber aus der Wirtschaft komme. Also ich habe 15 Jahre lang in einem Bauingenieur- und Architekturunternehmen gearbeitet, war da auch 10 Jahre Geschäftsführerin. Das heißt, die Frage, wie ist die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, war auch in meinem vorherigen Job immer schon zentral, gerade natürlich auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, was der eben wirklich für mich auch immer schon das prägende Thema auch schon in der Wirtschaft war. Und deswegen lege ich so großen Wert darauf, dass wir gut zusammenarbeiten, dass zum einen die Hochschulen ihr Studienangebot so ausrichten, dass es auch zu dem Arbeitsmarkt passt, den wir tatsächlich haben, dass wir aber natürlich gerade auch den jungen Menschen helfen, sich so gut wie möglich zu orientieren. Also Sie haben das gesagt, das Studienangebot weitet sich immer noch mehr aus. Es gibt eine Vielzahl von Angeboten. Das ist jetzt mit der Einführung von Bologna alles nicht gerade übersichtlicher geworden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und deswegen sehe ich eben auch, dass wir eine große Verantwortung haben im Hochschulsystem, gerade jungen Menschen den Einstieg zu erleichtern und es so zu machen, dass jede und jeder auch das Studienangebot findet, was passt. Und anschließend dann eben auch einen guten Übergang in die Wirtschaft. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Forschungstätigkeiten. Also dass wir uns eben einfach auch mit Forschungsthemen beschäftigen, die für die Wirtschaft vor Ort relevant sind.
Ja, das Thema KI hatten Sie gerade auch schon angesprochen. Und ja, Hochschulen in NRW erhalten ja einen zentralen Zugang zu KI-Diensten. KI Connect NRW nennt sich das an der RWTH Aachen. Das betreut die landesweite Schnittstelle. Und das Land fördert das ganze Projekt ja mit 1 Million Euro. Da würden wir gerne einfach so ein bisschen mehr von Ihnen zu hören. Welche Ziele sollen hier eigentlich erreicht werden und welchen Stellenwert nimmt KI in der Lehre mittlerweile ein?
Also KI nimmt einen ungeheuer großen Stellenwert ein. Wir haben auch tatsächlich in Nordrhein-Westfalen schon seit Jahren verschiedene Projekte, in denen wir uns damit beschäftigen, wie KI in der Lehre eingesetzt werden kann, was es aber auch für Instrumente geben kann für Studierende, um KI-Instrumente zu nutzen. Da machen wir ganz viel. Und auf der Forschungsseite natürlich sowieso. Und jetzt haben wir hier bei diesem Connect-Projekt gesagt, es ist wichtig, dass wir unseren Studierenden, aber auch den Lehrenden an unseren Universitäten einen Zugang geben, indem sie zum Beispiel auf ChatGPT zugreifen können, aber über einen sicheren Kanal. Also, dass sie eben nicht ihre persönlichen Daten irgendwo hochladen, dass die Forschungsdaten, die sie nutzen, nicht genutzt werden können, um die künstliche Intelligenz zu trainieren. Das ist ja eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir in der Lage sind, sozusagen in einem geschützten Raum wissenschaftlich zu arbeiten. Und dazu ist dieses Projekt da. Das ist eins von mehreren Projekten, was bei uns in der Digitalen Hochschule Nordrhein-Westfalen umgesetzt wird. Das ist so ein zentraler Wissensknotenpunkt, an dem alle Hochschulen beteiligt sind, wo wir sozusagen die großen technologischen Themen, die für alle Hochschulen relevant sind, gemeinsam lösen. Das ist natürlich künstliche Intelligenz, es ist aber auch Cybersicherheit, es sind auch andere Themen, wo wir sagen, es ist wichtig, dass nicht jede Hochschule für sich eine Lösung findet, sondern dass die staatlichen Hochschulen zusammenarbeiten und wir zentral einfach was vorhalten, was für alle funktioniert.
Mhm. Also gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Themen und der Vielzahl dieser Themen, mit denen wir uns hier im Moment auseinandersetzen, gibt es denn weitere Projekte oder Forschungsschwerpunkte aktuell, die Sie hervorheben möchten?
Also in der Forschung ist es natürlich vor allen Dingen, also jetzt vor allen Dingen in diesem Jahr ganz dominant, künstliche Intelligenz und auch Quantencomputing. Wir haben ja das Forschungszentrum Jülich in Nordrhein-Westfalen, worüber wir sehr froh sind. Und dort wird im Frühjahr der leistungsstärkste Forschungsrechner Europas installiert und der erste Exascale-Rechner in Europa. Und das wird uns natürlich einen ungeheuren Vorsprung geben gegenüber so ziemlich allen anderen Ländern, weil wir eben auf diese auch extrem modernen NVIDIA-Chips werden zugreifen können auf die Art und Weise. Und wir machen jetzt auch gerade ein Projekt, das haben wir gerade ausgeschrieben, dass sich in den ersten Monaten die Jupiter, so heißt dieser Exascale-Rechner, am Netz ist, sowohl Unternehmen als auch Forschungsinstitute melden können und die Rechenkapazität auf diesem Rechner für ihre Projekte nutzen können. Mhm. Das ist für uns natürlich gerade ein ganz zentraler Vorteil, den wir anbieten können, dass wenn wir so viel Rechenleistung zur Verfügung haben, also Jupiter ist ungefähr so leistungsstark wie 1 Million Smartphones, dass wenn wir so eine Rechenleistung zur Verfügung haben, dass wir die dann auch den Forschungseinrichtungen und den Unternehmen zur Verfügung stellen.
Mhm. Mhm. Ja, wir würden gerne auch die Start-ups ansprechen, also die Förderung von Start-ups und neuen Technologien in NRW. Ja, wie bewerten Sie das? Wie ist da so die Entwicklung? Wo können wir vielleicht noch besser werden? Was ist da so Ihre Einschätzung aktuell?
Also es ist insgesamt in Nordrhein-Westfalen so, dass wir viele gründungsstarke Universitäten haben. Das ist natürlich vor allen Dingen die RWTH Aachen, aber es ist auch die Universität zu Köln. Die Ruhrgebietsuniversitäten sind stark, Münster, auch Paderborn, Bielefeld. Also es gibt wirklich viele gründungsstarke Standorte. Was für uns jetzt wichtig ist, ist, dass diese Gründungsinitiativen noch systematischer sozusagen aus der Universität heraus unterstützt werden. Also dass wir eben Angebote machen an die Studierenden, zum Beispiel was Entrepreneurship angeht oder eben andere wichtige Fertigkeiten, die man haben muss, um sich erfolgreich selbstständig machen zu können. Dann brauchen wir mehr Zugang zu Risikokapital. Das ist die andere Aufgabe. Und die dritte Aufgabe ist, dass die Startups in der frühen Phase der Entwicklung auch schon mit größeren Unternehmen zusammenkommen, um einfach zu kalibrieren, ist die Idee, die wir haben, tatsächlich im großen Stil marktfähig. Also das Ganze muss als System sozusagen etwas professioneller aufgestellt werden, als es bisher der Fall ist. Da sind wir gerade sehr intensiv dabei. Ich war letztes Jahr mit einer Delegation aus Wissenschafts- und Wirtschaftsvertretern im Silicon Valley, wo wir mit vielen, auch gerade Deutschen, die dorthin ausgewandert sind vor vielen Jahren, die da sehr erfolgreich sind, gesprochen haben und einfach überlegt haben, was sind die Voraussetzungen, die wir hier schaffen müssen, damit gerade auch der Transfer aus den Universitäten noch stärker zu Wachstum und Wohlstand beiträgt.
Mhm. Wir hatten das Stichwort ist schon gefallen, eines der drängendsten Themen unserer Zeit ist das Thema Fachkräftemangel oder das Problem Fachkräftemangel. Ein Thema, mit dem sich auch unsere Initiative, nämlich Zukunft Deutschland 2050, beschäftigt und wir versuchen, Lösungen zu entwickeln. Ein Fokus liegt insbesondere auf der Aus- und Weiterbildung. Welche Rolle spielen die Hochschulen in NRW, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken? Also Stichwort akademische Weiterbildung zum Beispiel.
Im Bereich der akademischen Weiterbildung stehen wir jetzt vor einem großen Schritt, weil wir gerade dabei sind, das Hochschulgesetz zu ändern in Nordrhein-Westfalen und damit den Hochschulen zu ermöglichen, akademische Weiterbildung anzubieten innerhalb der Ressourcen, die sie haben. Also sie können sagen, das Lehrdeputat, das jeder Professor, jeder Professorin abzuleisten hat, dann nicht nur auf die normale grundständische Ausbildung anwenden, sondern auch auf die Weiterbildung. Und damit gehen wir davon aus, dass sich das Angebot deutlich ausweiten wird. Wir sind jetzt auch dabei, eben wie so kleine Abschlüsse zu schaffen, so Micro-Degrees zu schaffen, sodass eben gerade in bestimmten Bereichen wie zum Beispiel künstlicher Intelligenz, aber auch regenerative Energien und anderen, wir denjenigen, die das Bedürfnis haben oder den Bedarf haben, sich neben dem Beruf weiterzuentwickeln, auch so ein also wirklich so einen kleinen Meilenstein zu geben und zu sagen, so, wir haben jetzt gemeinsam diesen Micro-Degree geschaffen und du hast jetzt etwas, was du im Arbeitsmarkt auch vorzeigen kannst, und damit ist eben auch ein klares Leistungsversprechen verknüpft. Das wird eine große Veränderung sein, weil das bei den Hochschulen ja aktuell noch keine so ganz große Rolle spielt, ist aus meiner Sicht aber zentral, weil es ganz viel Wissen gibt, einen Wissensaufbau mit einem Riesentempo im Moment an den Hochschulen, wo wir darauf angewiesen sind, dass das nicht nur über die Studierenden sozusagen in den Arbeitsmarkt kommt, sondern dass auch berufsbegleitend dieses Wissen transferiert werden kann in die Unternehmen.
Ja, wie sieht es denn mit dem Fachkräftemangel an den Unis selbst aus? Also wir nehmen zum Beispiel ja auch des Öfteren stellen fest, dass Ingenieurstudiengänge ja vielleicht immer noch nicht mehr so besucht werden, wie es sein sollte, dass nicht so viele junge Frauen es studieren wollen und dass auch die Absolventenquote doch dann nach unten geht. Wie sieht es da aus? Also merkt man das schon an den Studierendenzahlen oder vielleicht auch an den Professoren, dass da ein Mangel herrscht?
Das merkt man eigentlich entlang der gesamten Kette. Also das merkt man schon im Lehramt, in allen Schulformen, aber vor allen Dingen auch in den Gymnasien und in den Berufskollegs. Wir haben einen großen Mangel an Lehrerinnen und Lehrern in den Berufskollegs. Deswegen wollen wir jetzt auch gerade mal modellhaft ausprobieren, ob man nicht das Lehramt auch an Hochschulen für angewandte Wissenschaften studieren kann, also das Lehramt an Berufskollegs, um einfach noch eine andere Zielgruppe anzusprechen. Denn das ist ja der Punkt sozusagen, wo es losgeht. Also wenn wir schon nicht genug Lehrkräfte in dem Bereich haben und eben die Begeisterung in der Schule nicht geweckt wird, dann ist es ja sehr schwierig, junge Menschen dann später davon zu überzeugen, ein technisches Studium aufzunehmen. Deswegen sind wir auch gerade dabei, wir haben so eine Initiative, die nennt sich ZDI, Zukunft durch Innovation, und die betreibt in ganz Nordrhein-Westfalen außerschulische Lernorte, wo eben vor allen Dingen Technik gelehrt wird, aber eben auf eine etwas spielerische Art und Weise, wo man Programmierkurse machen kann, wo man ein Lichtschwert basteln kann oder eine kleine Kreislaufwirtschaftsanlage, so alle möglichen Dinge, die da außerschulisch so auf spielerische Art und Weise entwickelt werden können. Das machen wir zusammen mit Unternehmen, aber häufig ist auch die Bundesagentur für Arbeit dabei, die Hochschulen. Das ist neben der Schule sozusagen nochmal so ein Ort, wo wir versuchen, möglichst viele junge Menschen dafür zu begeistern, sich im technischen Bereich auszubilden. Und ich bin zwar Wissenschaftsministerin, ich würde aber immer auch sagen, auch wenn jemand eine berufliche Ausbildung anstrebt im technischen Bereich, sind wir auch froh. Also wir können alle gebrauchen, die sich für Technik interessieren. Wir finden für jeden den passenden Ausbildungsgang. Hauptsache, wir begeistern einfach viel mehr Menschen davon, wie großartig es ist, in dem Bereich zu arbeiten.
Frau Bannis, nun ist es ja so, dass innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre so ungefähr 340.000 MINT-Fachkräfte, wenn man das mal so nennen soll, den Arbeitsmarkt verlassen, also die Babyboomer. Und wir sind uns offensichtlich auch darüber im Klaren, dass wir den Nachholbedarf nicht alleine nur aus Deutschland heraus decken können, sondern dass wir dabei auch wahrscheinlich angewiesen sind, ausländische Talente nach Deutschland zu holen, die dann auch hier bleiben. Wie können Universitäten in NRW dabei mithelfen, dass wir diesen Bedarf versuchen oder sagen wir mal, dass wir dieses Leck so weit wie möglich abdecken können?
Also die staatlichen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen haben im Grunde alle inzwischen eine Internationalisierungsstrategie. Also sie haben alle stark steigende Zahlen an Studierenden aus dem Ausland, und zwar sowohl aus dem europäischen Ausland als auch darüber hinaus. Bieten auch inzwischen viele Kurse und Seminare englischsprachig oder zweitsprachig an, sodass es eben auch für ausländische Studierende einfacher ist, einen Zugang darauf zu finden. Die Aufgabe, die wir dann haben, ist dafür zu sorgen, dass noch deutlich mehr davon hier bleiben. Also wir haben nach wie vor viele Studierende, gerade aus Regionen wie Indien und China zum Beispiel, die studieren zwar hier, auch zum Beispiel sehr, sehr häufig und sehr gern an unseren technischen Universitäten, bleiben aber in der Regel danach nicht hier, sondern gehen wieder in das Land zurück, wo sie hergekommen sind. Was natürlich uns hier im Arbeitsmarkt überhaupt nicht weiterhilft. Und das ist deswegen ein Punkt, mit dem wir uns jetzt gerade beschäftigen. Wie stellen wir in dieser Strategie auch sicher, dass wir möglichst viele Studienplätze, gerade in den technischen Studiengängen haben, für internationale Studierende, die dann auch hier bleiben? Und wie erleichtern wir denen dann auch den Zugang in den Arbeitsmarkt, eben durch Partnerschaften mit Unternehmen, Praktika und so weiter? Wie gesagt, wir haben viele hier. Die Aufgabe wird jetzt sein, dafür zu sorgen, dass sie auch hier bleiben.
Absolut. Ja, worin müssen wir denn so ganz generell im Bereich Kultur und Wissenschaften NRW noch besser werden? Wo gibt es noch Stellschrauben, die es zu drehen gilt?
Also den wichtigsten Punkt haben wir sicher angesprochen, das ist der Transfer, der Wissenstransfer von den Hochschulen in die Wirtschaft. Das ist ja, wenn man sich sozusagen die deutsche Wirtschaftsgeschichte anguckt, die Grundlage für unseren Wohlstand war schon immer günstige Energiepreise, war eine Sicherheitsgarantie durch das transatlantische Bündnis und war die Tatsache, dass den Leuten in Deutschland immer was eingefallen ist. Und dass wir dann auch in der Lage waren, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Das ist unsere Stärke. Wir sind ein Land, das auf Wissen beruht, dessen Wohlstand auf Wissen beruht. Das ist unser wichtigster Rohstoff. Das wird auch immer so sein. Da wird sich nie irgendwas dran ändern. Deswegen ist zum einen natürlich die Aufgabe dieses Hochschul- und Wissenschaftssystems, das wir haben, so stark wie möglich zu halten, damit eben möglichst viel ausgebildet wird, so wie wir es gerade auch besprochen haben. Aber die andere Aufgabe wird natürlich sein, sicherzustellen, dass diese Ideen so schnell wie möglich auch den Weg in die Wirtschaft finden und dass wir es denjenigen, denen was einfällt und die auch Interesse daran haben, daraus Geld zu machen, so einfach wie möglich machen. Denn wir sind jetzt das dritte Jahr in Folge in einer Rezession. Man nimmt im Moment auch nicht wahr, dass irgendjemand den Stein der Weisen gefunden hat, wie sich das mal eben so ändern lässt. Deswegen glaube ich, dass Innovation in Wissenschaft und Innovation ein ganz zentraler Punkt sein wird, aber dann eben auch Fokus auf Transfer, also nicht Wissenschaft als Selbstzweck, sondern Fokus darauf, dass daraus tatsächlich auch Wertschöpfung entsteht.
Dazu braucht es dann wahrscheinlich auch Bürokratieabbau, oder?
Ja, dazu braucht es auch Bürokratieabbau. Das ist ja, glaube ich, das Thema, was im Moment am häufigsten in politischen Diskussionen genannt wird. Mir ist das natürlich persönlich wichtig, weil ich, wie gesagt, in der Wirtschaft war und man da natürlich von vielen bürokratischen Absurditäten gegängelt wird, die sich verschiedene staatliche Ebenen ausgedacht haben in den letzten Jahrzehnten. Deswegen ist das für mich ein wichtiger Punkt. Mir ist aber wichtig, dass man das vernünftig und zielgerichtet macht. Also ich habe jetzt gerade einen Prozess hier hinter mir beim Thema Hochschulbau. Als ich ins Amt kam, da habe ich festgestellt, dass es unerfreulich viele Hochschulbauten in Nordrhein-Westfalen gab, deren Fertigstellung so 12 bis 15 Jahre gedauert hat.
Okay.
Da ich nun selber aus der Branche komme, weiß ich, das geht auch in 6. Und dann haben wir uns mal den gesamten Prozess angeguckt, sozusagen, was passiert denn zwischen jemand entscheidet, dass ein Gebäude errichtet werden soll und es geht in Betrieb. Was geht denn auf dem Weg schief, dass wir uns damit 12 bis 15 Jahre aufhalten? Und das, was wir dann gemacht haben, war nichts anderes am Ende als Bürokratieabbau, also Prüfschleifen rauszunehmen, Nachweispflichten rauszunehmen, bestimmte Dinge zu standardisieren, bestimmte Dinge auch zu parallelisieren und so weiter. Das war nichts anderes als Bürokratieabbau. Das hat aber, ich würde sagen, etwas über ein Jahr gedauert, diesen neuen Prozess aufzuschreiben. Und man brauchte wirklich viele sehr kompetente und sehr willige Leute, die gesagt haben, dass dieses Themas nehmen wir uns jetzt an und wir bringen jetzt diesen Prozess in Ordnung. Und deswegen ist es mir immer so wichtig, wenn man sagt, Bürokratieabbau, ja, aber dann wirklich einmal den Willen zu sagen, so, das ist unser Problem, das ist unser Ziel, da wollen wir hin, so viel schneller wollen wir werden oder so viel einfacher soll irgendwas werden. Und dann ganz gezielt auf der Basis der Analyse des Problems Schritte zu unternehmen, um es in Ordnung zu bringen. Und das ist eigentlich das, was mir im Moment in dieser ganzen Debatte grundsätzlich zu kurz kommt. Jeder wirft diesen Begriff sozusagen in den Raum. Es fühlt ihn aber keiner wirklich mit Leben und es erkennt auch keiner an, wie anstrengend das ist und wie viel Arbeit das ist, einfach nur so einen Prozess wie den Hochschulbau in Ordnung zu bringen und wie viel politischen Willen man dafür auch haben muss, ja, damit das am Ende gelingt. Und Dafür kämpfe ich im Moment sehr, dass wir uns dieses Ziel vornehmen, dass wir es aber gründlich und vernünftig machen und dann eine neue Lösung haben, die deutlich schneller ist und die Leute einfach in die Lage versetzt, sich mit ihrem eigentlichen Beruf, mit ihren eigentlichen Aufgaben zu beschäftigen und nicht mit Bürokratie.
Hm. Frau Brandes, kleines Themenwechsel oder vielleicht auch Rücksprung. Wie bewerten Sie denn das duale Studium im Kontext des vorhin angesprochenen Fachkräftemangels?
Also ich würde, glaube ich, sagen, dass das duale Studium wahrscheinlich das wirksamste Instrument überhaupt ist, um dem Fachkräftemangel Herr zu werden. Ich habe in der Zeit, als ich selber im Unternehmen war, duale Studienplätze geschaffen. Und ich kümmere mich jetzt auf der anderen Seite auch bei meinen Hochschulen darum, dass sie das tun. Das ist im Moment ein großes Thema. Wir haben jetzt gerade das Gesetz geändert, damit es leichter geht, als es bisher der Fall gewesen ist und auch rechtssicherer geht. Und jetzt sind wir in einem dauerhaften Gespräch mit den Hochschulen, wo wir weitere duale Studienplätze anbieten können. Weil der große Vorteil ist ja, dass die Studierenden eben gleichzeitig schon im Berufsalltag integriert sind, dass sie eben durch den Praxisanteil einfach ein Unternehmen haben, wo sie regelmäßig hingehen, wo sie sich auch zu Hause fühlen, Kolleginnen und Kollegen haben und wo sie auch wissen, für welche Aufgaben sie sich durch dieses Studium quälen. Also wenn man so Bauingenieurwesen studiert und dann steht man so kurz vor der Technische Mechanik 3 Prüfung, das ist ja kein Vergnügen. Ja? Und da gibt es viele, die sagen, um Gottes Willen, warum tue ich mir das an? Und ich finde auch woanders einen Job und so. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil beim dualen Studium, dass jeder dann sagt, okay, ich will in dem Unternehmen bleiben, ich will da meine Aufstiegschancen haben. Und deswegen kämpfe ich mich jetzt auch einmal durch dieses Studium. Und wir sehen in allen dualen Studiengängen, dass die Abbrecherquoten deutlich niedriger sind als in vergleichbaren Studiengängen, die nicht dual sind.
Hm. Man kann also durchaus sagen, dass die Wirtschaft durchweg positiv auf dieses duale Studium und auf die Möglichkeit des dualen Studiums reagiert. Ja.
Ja. Absolut. Also viele große Unternehmen und Konzerne bieten auch schon große Anzahl an dualen Studiengängen an. Die nächste Aufgabe wird, glaube ich, sein, das auch noch stärker in die kleinen und mittelständischen Unternehmen zu bringen. Weil die teilweise sagen, jetzt sind wir dabei Stichwort Bürokratie, die sagen, ich habe 25, 30 Beschäftigte, ich habe nicht die Möglichkeit, ich habe keine Personalabteilung, die mir so ein duales Studium parallel noch organisiert. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, da sind wir auch gemeinsam dran mit den IHK und anderen Verbänden, zu überlegen, wie man den kleinen und mittelständischen Unternehmen besseren Zugang dazu geben kann.
Mhm. Ja. Ja, ich hätte mal eine etwas vielleicht persönlichere Frage an Sie. Was, also wahrscheinlich am Anfang noch einfach. Was begeistert Sie am meisten in Ihrer Funktion als Ministerin? Was ist das Schönste daran?
Das Schönste ist natürlich, dass man gestalten kann, dass man Dinge verändern kann, gerade so, wenn es so ist wie bei mir, dass man vorher in der Wirtschaft war und mit vielen Dingen auch gehadert hat, die so in der Politik und in der Verwaltung stattfinden, dann ist es natürlich toll, mal die Seite zu wechseln und sich einfach bestimmter Probleme dann auch mit diesem Wirtschaftshintergrund annehmen zu können und zu sagen zu können, wie bringen wir das in Ordnung. Das ist natürlich der größte, also für mich auch der Grund, warum ich das überhaupt mache. Aber ein zweiter wichtiger Punkt sind natürlich die vielen tollen Leute, die man kennenlernt. Also ich bin ja eben viel in unseren Forschungseinrichtungen unterwegs. Ich bin viel in Hochschulen, viel aber auch in Unternehmen. Und man trifft einfach ungeheuer tolle Leute die ganze Zeit, lernt unglaublich viel von denen. Und das macht natürlich einfach auch Spaß.
Sehr schön. Mhm. Ja, dann das Negative daran.
Na klar, solche Antworten
gibt's ja wahrscheinlich, ne, auch.
Interessieren natürlich immer die doofe Gegenfrage. Und was ärgert Sie oder worüber ärgern Sie sich am meisten?
Ja, die Dinge sind eben nicht so fürchterlich schnell in Deutschland. Ich habe schon mal darüber gesprochen. Und ich bin eben jemand, ich sehe gerne Veränderungen. Ich kann das, wenn man so eine Zustandsanalyse hat und sagt, so, wir wissen jetzt, wir haben jetzt wirklich verstanden, dass das Problem ist. Wir haben auch verstanden, dass wir mit dem, was wir bisher gemacht haben, das Problem nicht lösen werden. Mhm. Dann machen wir jetzt einfach mal was anderes und probieren das mal aus und schauen, ob das funktioniert. Das ist ja so, das macht man ja auch als Unternehmer. Also anders geht's ja nicht. Und darauf ist unser Staat nur sehr bedingt ausgelegt. Man kann die dicken Bretter bohren und dann kommt man auch zu Resultaten. Da habe ich zum Glück auch persönlich viele schöne Beispiele. Aber das ist sicher das, was am anstrengendsten ist an diesem Beruf.
Okay. Dann kommen wir mal zu Ihren Visionen. Was sind denn Ihre Visionen für die Zukunft der Hochschullandschaft in NRW?
Also mir ist eben wichtig, dass Wissenschaft und Innovation weiter beitragen zur Entwicklung unseres volkswirtschaftlichen Wohlstandes und damit natürlich auch zur Stabilität unserer Demokratie. Hochschulen haben die Aufgabe zu garantieren, dass das so bleibt, dass sie eine exzellente Ausbildung bieten, dass sie aber eben auch in der Weiterbildung arbeiten, dass wir eine gute Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft haben. Und das alles ja immer auf der Grundlage der Wissenschaftsfreiheit. Das ist ein hohes Gut, das es zu schützen gilt. Und deswegen nehme ich eben als meine Aufgabe wahr, für alle diese Ziele, die ich gerade beschrieben habe, möglichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen, möglichst viele, auch teilweise kleine Schritte zu gehen. Wir machen jetzt zum Beispiel auch ein Gründungsfreisemester oder wir verändern die Art und Weise, wie Professoren und Professoren an HWen berufen werden können, so dass es praxisnäher ist. Also ganz viele auch kleine Maßnahmen umzusetzen, um sicherzustellen, dass das Wissenschaftssystem in Nordrhein-Westfalen immer noch stärker wird, als es ohnehin schon ist, dass wir die Wissenschaftsfreiheit schützen und dass wir gleichzeitig unseren Wohlstand mehren und damit auch unsere Demokratie stärken.
Gibt es irgendwelche Erwartungen, die Sie denn auch haben an die jungen Menschen hier in NRW, die sich für ein Studium entscheiden? Was sollte da so ein bisschen als Basis oder Grundlage für Sie da sein, um so ein Studium auch erfolgreich abzuschließen?
Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich für das entscheide, wozu man wirklich eine Leidenschaft hat. Also sich nicht von Leuten irgendwas einreden lassen und das dann sozusagen wider Willen oder wider besseres Wissen versuchen durchzustehen, sondern einfach zu sagen, das ist meine Leidenschaft, das möchte ich gerne machen. Und es gibt ungeheuer viel Unterstützungsangebote in Nordrhein-Westfalen, die man wahrnehmen kann. Also wir sind an ganz vielen weiterführenden Schulen zum Beispiel mit unserem Talentscouting, wo man sich Unterstützung geben kann. Die Hochschulen haben mittlerweile sehr, sehr gute Beratungsbüros, wo man sich einfach Informationen holen kann, wie so ein Studium funktioniert, wie man auch ein Stipendium bekommen kann, wie das mit BAföG funktioniert und so weiter. Dass man einfach auf all dieses Wissen zugreift. Ja, unser Hochschulsystem ist manchmal ein bisschen kompliziert und nicht für jeden sofort zugänglich. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich für jeden ein passendes Angebot haben und dass wir auch ein sehr gutes Unterstützungsnetzwerk haben, sodass jede und jeder bei uns erfolgreich studieren kann und eine wunderbare Grundlage haben kann für ein erfolgreiches Berufsleben.
Ja, ich komme gerne nochmal auf den kulturellen Aspekt nochmal ein bisschen zu sprechen. Wir sitzen ja hier in Düsseldorf und haben ja hier, also wie ich finde, auch in Düsseldorf allein eine sehr schöne Museenlandschaft und man kann ja sehr viel kulturell hier erleben. Und ja, ich würde einfach mal an Sie fragen, was ist denn so Ihr Lieblingskulturort in NRW?
Ach, gemein.
Wenn man sich da mal festlegen müsste.
Das ist ja gemein.
Das ist ein bisschen eine gemeine Frage, ist das wirklich, weil es natürlich sehr, sehr viele gibt.
Ja.
Ich würde sagen, beiden Orte, wo ich sicher am häufigsten bin, ist die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, also unser Museum für moderne Kunst in Düsseldorf und auch der Kunstpalast, Kunstmuseum, aber ein ganz anderes. Und das sind die beiden Orte, wo ich am meisten bin, weil ich einfach auch finde, dass sie ein unglaublich interessantes und vielseitiges Programm bieten. Ich bin aber auch schon immer ein Fan von klassischer Musik gewesen. Das heißt, ich gehe auch viel ins Konzert und auch viel in die Oper. Aber da versuche ich tatsächlich in allen Opern und Konzerthäusern in Nordrhein-Westfalen, und davon haben wir ja zum Glück sehr, sehr viele, also einfach regelmäßig zu sein, überall mal hinzufahren, um einfach auch das tolle Angebot, das wir überall haben, mitzubekommen.
Ja, wir können ja diesen Podcast nicht machen, ohne wenigstens eine Frage zum Thema Kultur zu stellen.
Ja, das stimmt.
Okay.
Das muss sein.
Ja,
ja,
das haben wir natürlich nur an der Oberfläche kratzen können, aber immerhin gab es doch mal einen Einblick in die Arbeit einer Bildungs- und Kulturministerin Nordrhein-Westfalens. Frau Bandes, vielen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Hat Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch.
Ja, mir auch, vielen Dank.
Und wer noch mehr zum Ministerium erfahren will.
Ja, der schaut bitte in unsere Shownotes. Oder
genau.
Wer Fragen hat, der kann auch gerne an uns schreiben, an podcast@vdi.de oder ihr kommentiert die Folge.
Genau, oder ihr habt Vorschläge für tolle Themen. Wir prüfen das und nehmen das gerne auf.
Sehr gerne.
Frau Bandes, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie. Das wären ja jetzt ein paar heiße Wochen, zumindest was den Bund angeht. Schauen wir mal,
ja.
Was alles passiert.
Genau.
Und wir sagen danke und wünschen Ihnen alles Gute.
Alles Gute.
Ja, Ihnen auch. Vielen Dank und alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss.
Technik aufs Ohr.